Ich bin Judith.
Und ich bin Simon. Und das ist
Auftischen.
Da sind sie wieder, eure kulinarischen Klibi und Caroline. Auftischen in der vierten Folge.
Du kannst nicht jedes Mal so einen Scheiß erzählen, da verjagt es mich schon am Anfang. Es geht einfach so nicht.
Ich kann als Paar, Oh Gott. Das wollen die Leute, auf das freut ihr sich jede Woche jetzt. Was haben wir heute alles im Angebot? Und zwar, ihr könnt euch freuen, es gibt wieder eine neue Rubrik. Ich habe mir wieder eine Rubrik aus den Fingern gezogen.
Das kulinarische Quartett haben wir wieder dabei, selbstverständlich.
Und dann Eisbach, da ist mir wieder Eisbach. Mhm. Das Mal ist es, ja, wenn wir schon sagen.
Mal wir sagen jetzt mal, komm.
Es hat mit der aktuellen Zeit zu tun, wo wir jetzt uns jetzt darauf hinbegeben. Hast du Saisonalbach, und zwar?
Ein Osterkuchen. Aber ich bin nicht ganz sicher, wie der schmeckt, weil das Problem ist, ich habe den in dem neuen Backofen gebacken. Also ich bin umgezogen, habe jetzt einen anderen Backofen und der backt ganz anders und ich bin am Durchdrehen. Und ich weiss jetzt nicht, ich bin mir nicht sicher, wie du den findest. Den Kuchen, ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen knapp gebacken. Aber wir werden es sehen, wir werden es herausfinden, es wird eine Überraschung bleiben.
Es ist eine grosse Überraschung auch für mich. Logisch, ich finde Osterkuchen aber generell etwas sehr Tolles.
Wirklich?
Ja, ja, sicher.
Auch mit der Weinbeere?
Ja, Weinbeere scheidet sich geistig. Da können wir jetzt eigentlich schon drüber reden. Ich finde Weinbeere etwas vom absolut Besten und ich verstehe nicht Leute, die so rausklauben, das sämtliche Gebäck. Ich finde es fein.
Es gibt für mich Gebäck, wo es dir gehört und solche, die es halt wie nicht, wo ich es wirklich nicht brauche.
Aber ja, eigentlich finde ich schon geil. Hamburgerbrötchen, würde ich jetzt sagen.
Aber so ein Osterkuchen.
In ein Grissini würde ich auch keine Weinbeere rein tun.
Ja, ich würde jetzt, was ich damit meine ist, ich würde jetzt nicht so einen den Cake, wo es so gibt, so einen Vanille-Cake, wo einfach so Weinbeere drin hat.
Ah.
Finde ich jetzt nichts spektakuläres. Ja. Ich würde jetzt sagen, das wäre jetzt nicht da, wo das Buffet, wo
aber
ich würde
nicht. Aber liegt es nicht mehr am Vanille-Cake, dass es der ist schon nicht spektakulär. Das liegt jetzt weniger an der...
Es gibt aber schon auch, wenn der Vanille-Cake wirklich gut und noch ein bisschen Rum-Aroma drin hat, also nicht Aroma, sondern richtiger Rum im Vanille-Cake drin hat, dann ist er richtig geil.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel, jetzt kommt es, ein Marmorkuchenrezept bei mir auf dem Blog und dort ist der Vanille-Teil genauso geil wie der Schokoteil. Und normalerweise ist ja immer der Schokoteil das Bessere. Und da ist wirklich der Vanille-Teil so geil, dass du sagen
Nein, bei Marmorcake, jetzt sage ich mal, wie es ist. Normalerweise ist bei Marmorcake sind beide Teile beschissen. Also so einen ganz normalen Marmorcake, den jemand wirklich nicht kann, dann sind wirklich beide Teile beschissen. Schmeckt der Schokoteil nicht nach Schoki und der Vanille-Teil schmeckt nicht nach Vanille und er ist einfach trocken.
Richtig.
So, das ist mal Baseline.
Aber das ist bei mir nicht so.
Dann können wir gerne mal auch über das diskutieren, dass du, weil ich glaube tatsächlich bei Marmorcake, da finde ich, kann ich noch überrascht werden. Das ist bei mir jetzt eigentlich grundsätzlich immer ein 3.
Da bin ich wirklich... Oh, was für eine Herausforderung. Also gut, schau. Challenge accepté. Man sagt ja Französisch, sagt man ja Challenge.
Challenge. Ja. Bernard Challenge, das ist ein grosser Fußballtrainer, auch für die, die Fußball schauen.
Ich frage dich jetzt gleich noch schnell. Jetzt sind wir zwar voll reingestiegen, aber das nimmt mich jetzt gleich noch wunder, wie war deine Woche gewesen?
Ich hatte eine wunderbare Woche, sehr schöne Woche. Wir hatten eine Geburtstagsfeier, wo ich einen sehr guten Salat gegessen habe von Tanja Granditz. Und das war ein Salat mit einem Miso-Dressing und dann sind es aber so ein Chicorée und dann so ein bisschen Nüsse oben drauf und Crunch. Liebe Grüße an Paps, der Geburtstag hatte. Wo der wunderbare Salat gemacht hat. Dazu hat sie noch wunderbare Wehen gemacht, es hat noch ein sehr schönes Dessert gegeben, aber der Salat war das Highlight gewesen. Und dann so fein gehobelte Pecorino so drüber.
Also sie hat aus dem Kochbuch von der Tanja Granditz das Salatrezept nachher gemacht?
Genau.
Okay, weil es hat so getönt, wie wenn du bei der Tanja Granditz im Stucki gehockt wärst in Basel
und
dort den Salat gegessen hättest.
Nein, ich kann es, die Woche ist ein bisschen günstiger ausgegangen. Nein, also ich kann fast kein Geld ausgeben. Ja, das ist passiert, das ist eigentlich sehr lässig. Der Salat hat mich beeindruckt. Miso-Dressing, it's a thing. Und gestern bin ich an einem Eishockey-Match und habe dann wieder einmal, das passiert natürlich auch des Öfteren, sind wir im Burger King. Das war dann für ein Lowlight von dieser Woche.
Und wieso? Wieso? Pommes vom Burger King sind wirklich spitze.
Zum Fein, aber ich habe sie nachher noch so cheese-loaded mit so Speck und so Käse
genommen. Sonst sind Pommes ja schon fast gesund.
Ja, und dann nachher habe ich aber gemeint, ich habe nur 4 Chili-Cheese-Nuggets bestellt, aber der Mann hat es irgendwie falsch gecheckt, dann hat mir 8 gegeben und so. Und dann habe ich auch noch so einen riesen Kübel Cola bekommen, weißt du, so unanständig, groß, fast einen Liter.
Und du hast alles müssen trinken.
Nein, das habe ich einen Teil abgegeben. Und nachher habe ich aber so dringend aufs WC müssen und im Stadion im zweiten, dritten aufs WC müssen. Das ist also kein schönes Erlebnis, kann ich euch sagen. In Ambrì, der Gotardo Arena, in der Curva Sud müssen im zweiten Drittel aufs WC ist nicht das Erlebnis, das ich euch würde empfehlen.
Mir ist mal etwas Ähnliches passiert, aber während Herr der Ringe.
Was?
Open Air Kino, Herr der Ringe, hey, und ich habe wirklich Kopfertori so ab der so zweite Hälfte von der Pause habe ich aufs WC müssen. Und weißt, Herr der Ringe ist ja lang.
Ja,
der hat ja nicht mehr aufgehört. Und es sind so, weißt, es war so eine Tribüne gewesen. Nein, es ist schrecklich. Ich kann dich mega nachfühlen.
Ja, ich habe es wenigstens eine Drittelspause gegeben, aber wir sind so voll eingeklemmt in den Fans und so. Und du hast gar nicht richtig raus können. Und dann sehe ich dich so, fuck. Und die haben natürlich alle noch so ein bisschen auf den Magen gedrückt. Und das war alles so ein bisschen beschissen gewesen.
Oh boy.
Was ist bei dir passiert? Hast du irgendetwas zum Erzählen aus dieser Woche? Oder bist du wieder... Mal, du hast immer etwas zu erzählen. Bei dir passieren immer Sachen.
Bei mir passiert immer wieder Zeug. Und jetzt aber... Diese Woche war wirklich, ich habe ja das Buch abgegeben am Montag und jetzt habe ich wieder Zeit zum Kochen.
Ja, sehr gut.
Und dann ist mir bewusst worden, dass ich 0,0 Gewürzmischungen in meinem Gewürzschränkchen inne habe. Also zum Beispiel kein so Grillgewürz oder,
ja.
oder Käsegewürz oder irgend so ein Gulaschgewürz oder so. Nichts. Und dann habe ich mich auch gefragt, was sind das für Menschen, die so Gewürzmischungen haben? Hast du Gewürzmischungen bei dir im Schränkchen?
Nein.
Voilà! Ich glaube nämlich, dass die Menschen, die fix fertig Gewürzmischungen kaufen, sind Menschen, die gar nicht selber kochen. Die lesen einfach, die kaufen die Gewürzmischung, weil sie lesen drauf, was man könnte daraus kochen und bekommen dann mega Lust drauf. Und dann kaufen sie das Gewürz und gehen das Gericht dann aber trotzdem auswärts essen, weil sie eigentlich gar keinen Bock haben, sondern es einfach zu kochen.
Du jetzt einfach so im Schränkchen reinlassen und denken, ja gut, für den Notfall, weißt du, ja, das mal
mitmachen. Nein, einfach, sie haben mega Lust, das zu essen und haben das Gefühl, mal, das koche ich mit, dann kaufen sie es. Und irgendwann läuft die verdammte Gewürzmischung ab, aber sie bleibt noch über Jahre hinweg in dem Gewürzschränkchen inne.
True.
Und stirbt so ein bisschen langsam vor sich hin. Und ausser, wenn wir so einen gemeinsamen Grill-Lobby mit Freunden. Dann nimmt man so das Garam Masala-Gewürz mit. Und dann reibt man so sein Kotelett demonstrativ vor allen anderen ein.
Was raffiniert noch mit ein bisschen Olivenöl, weil so abgelaufen ist.
Und dann ist so, ja, ich mache das immer so, weißt du, das gibt Fleisch einfach noch so, so eine dritte Dimension, weißt
du? Das ist einfach mega. Und nachher.
Aber was abgelaufen? Ja, das stimmt. Unmöglich, ich brauche es ständig.
Das stimmt.
Also ungefähr so. Ja, so stelle ich mir das vor.
Du hast schon recht, das ist schon. Ja, vor allem die Fleisch, die diversen Fleischgewürzmischungen und so.
Es gibt tausende von diesen Gewürzmischungen.
Und sie sind wirklich irgendwie. Ich kann. Ja. Das ist
Gas, ja. Jemand, der kocht, willst du doch selber das zusammenmischen.
Ja, genau.
Und nicht eine fixfertige Mischung haben, wo du einfach einen Löffel rein tun kannst. Ist ja so wie Magifix oder so.
Ja,
also.
Voilà. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, die ich nachher vielleicht auch noch dazu komme. Aber, also. Das kulinarische Quartett. Wird immer ein bisschen neu.
Ja, ich habe das Gefühl, heute hat er mehr nachher zu einer quietschenden Tür tönt, wie nach einem brünftigen Walross.
Ja, genau.
Was das Sushi einmal war.
Sehr bewusst. Jetzt kommen wir zu euch in die Küche rein und machen das Küchenschränkchen auf.
Heute sind die vier wichtigsten Gewürze, die in jedes Gewürzkabinett reingehören. So ein normales Kochsalz, das ist Standard, das gehört rein, das ist normal, das müssen wir nicht aufzählen.
Genau.
Alles andere ringsum, go.
Absolut.
Ich fange an mit meinem Platz 4, das ist getrocknete Petersilie.
Jesus, das habe ich noch nie in meinem Leben gekauft. Was ist das?
Einfach so getrocknete Petersilie, die brauche ich für in Salatsauce rein oder so eine Tomatenrahmsauce rein. Die famous Cinque Pie-Sauce.
Ah ja, dort musst du natürlich auch noch
Peter. Ich habe doch selten frische Peterli da bei mir im Kühlschrank. Da brauchst du ein Strüppli davon und nachher vergisst du es und dann sind es schimmelig.
Es ist schon wieder eine Lepprig bei mir im Kühlschrank in der Schublade.
Genau.
Ich möchte ihn immer noch nicht wegrühren, weil ich habe das Gefühl, es hat noch zwei, drei so Kräunchen, die noch funktionieren, aber ich brauche es dann doch nicht. Kleine, jetzt kommt wirklich ein Fun Fact und da müssen wir jetzt schnell unterbrechen.
Hey, wenn ich nicht lache, ist es kein Fun Fact.
Aha, muss es Fun sein.
Ja.
Nein, ein spannender Fakt in dem Fall. Mhm. Und zwar, hast du gewusst, dass Cinque Pie, das kennt kein Italiener.
Ich habe das fast vermutet, weil es also wegen dem Rahmen und irgendwie, es ist so völlig
das ist das absolut beste Bossi-Erfindung oder so. Das ist so eine Schweizer Erfindung. Das kennen nur Schweizer. Cinque Pi. Hätten wir da. Gut.
Habe ich fast
Peterli,
gedacht.
Peterli, krass.
Tröchnete Peterli. Damit man nicht immer frische Peterli kaufen im Bütteli. Außer im Sommer hat man natürlich schon das Töpfli und so. Und dann überlebt das auch ein bisschen länger.
Sind denn die intensiver oder weniger? Das bin ich mir nie sicher. Oder
ich habe das Gefühl, weniger intensiv.
Schon weniger, ja. Oder?
Bring uns du doch deinen Platz 4.
Genau, und das ist schon der erste umstrittene. Curry. Curry ist ja eine Mischung, aber ist zugleich eigentlich, wie wir in der Schweiz wissen, dass grosse Fans von so Reis, Casimir und so Sachen, eigentlich auch ein Gewürz.
Jetzt, ich würde auch sagen.
Oder, das kann man schon geben. Es gibt auch Curry-Pflanzen und so, aber es ist eigentlich eine Mischung, nicht so Kurkuma und was weiß ich denn. Natürlich muss ich da wieder etwas reinbringen, wo mit Snobismus nochmal zelebrieren, und zwar die Curry von der Firma S&B. Das ist japanisches Curry. Das ist natürlich klar. Ist klar.
Was sonst?
Das Curry von der Firma S&B kommt in so kleinen Döschen, die man so oben muss aufknacken muss. So oldschool. Hat man früher auch gesagt, früher hat es eine Teedose gegeben, die zuerst auftun.
Ah, und, ja.
Weißt du, welche? Wo du oben hast, das noch rundstellen, dann machst du so und dann musst du so aufknacken, dann kannst du den Deckel so reindrücken. Aber du kannst nicht, du musst wirklich mit den Fingernägeln unteren. Du kannst nicht, es ist nicht praktisch.
So, dass nachher dass der Fingernagel so ein bisschen aufreißt und du so ein rotes Rändchen hast, steht nicht Blut. Aber einfach, einfach ein bisschen, und es tut dann bei 2-3 Tagen
weh. Genau, darum musst du immer mit dem Messer operieren.
Ja.
Das Curry von S&B ist auch in so einer Runenschrift drauf. Das ist wirklich
schön. Tust du das dann noch in die Shownotes?
Das habe ich natürlich in die Show Notes.
Sehr gut.
Ja, und das ist einfach eine sehr gute Currymischung. Sie ist eben sehr, sehr nahe an dieser Currymischung, die wir auch kennen, die wir so für Reis, Casimir und so brauchen. Und das, mit dem kannst du das als so einen Grund, ich mache mit dem Salatsauce, ich mache mit dem Currys, das ist alles.
Geil, aber Curry ist schon auch etwas Gutes. Das gehört schon auch in ein Küchenschrank.
Ich habe immer die Hause. Jetzt ist meine zweite Dose weg, jetzt muss ich wieder auftreiben. Ich glaube, es gibt, ich habe es letztes Mal gesehen im japanischen Laden, aber ich habe die letzte zwei Dosen aus Japan bestellt. Ist klar. Aber das ist mein Platz 4.
Sehr gut. Dann komme ich mit Platz 3. Und zwar ist es bei mir Zimt. Ich weiss, es ist jetzt nicht ein klassisches Gewürz, aber es zählt zu den Gewürzen.
Ja, und wieso? Das zählt schon zu den Gewürzen.
Gell? Aber es ist so nicht halt, man denkt weniger daran im Bereich des Kochen, sondern es ist halt schon mehr im Bachbereich. Und weil ich dort aber schon aktiv, du willst da widersprechen?
Nein, ich will
nicht. Simon macht so ein ganz komisches Gesicht.
Ich finde, Zimt ist sehr im Kochbereich. Also das ist ja schon, das hat sehr viele so orientalische Gerichte.
Wo noch in Zimt reinkommt, gell?
Viel, ja. Also wir haben es einfach so, ich sage jetzt mal, die ungeschulte Person assoziiert Zimt sehr so mit Weihnachten und Backen, nicht? Und da finde ich, da tut mir im Zimt massiv Unrecht.
Richtig, der gehört, ich brauche sehr oft Zimt. So in meinen Quark rein zum Beispiel. Super fein. Oder Zimtschnecke kannst du das ganze Jahr durch machen. Oder wenn du so Omelette oder so Pancakes machst und dort Zimtzucker drüber, yam, yam, yam. Also darum, grosser Fan von Zimt. Wenn ich auf eine einsame Insel müsste und nur 4 Gewürze mitnehmen könnte, dann Zimt wäre dabei.
Im Milchreis mit Zimt.
Im Handtäschli.
Im Handtäschli.
Ja, nicht, dass er verloren geht.
Zimt finde ich auch sehr gut. Kann man auch sehr gut brauchen für eben so indisches Essen und so. Und der geht dort dann auch gerne ein bisschen unter, aber gibt dann nach dem Essen, so bis der letzte kriegt, finde ich sehr lässig.
Ganz heimlich. Genau. Die dritte Dimension.
Die dritte Dimension von dieser Gewürzmischung. Bei mir auf Platz 3 ist Kreuzkümmel, und zwar in rauen Mengen. Entweder hasse ich es oder liebst es. Es gibt auch viele Leute, die es nicht so gerne haben, aber ich finde es extrem geil. Du kannst einfach so mit Hackfleisch und Kreuzkümmel, hat mir mal eine gesagt, damals so, als ich irgendwie mit 20 meinen ersten Job hatte. Und das ist so, die hat mir das mal erklärt. Ja, weißt du, machst einfach Kreuzkümmel, das ist mega fein. Und das ist ja so
wirklich fein, ich liebe es auch.
Und das geht so für alle Küchen. Das kannst du mexikanisch, aber auch so orientalische Geschichten mit Kreuzkümmel, indisch und so. Finde ich extrem geil und ist, glaube ich, gesund für den Magen. Wahrscheinlich, irgend so
etwas. Sicher ist es ist sicher mega gesund. Ich tue das auch an meine Poulet-Würzung an.
Ja.
Also, wenn ich so Poulet-Würze und so, kommt immer noch ein bisschen Kreuzkümmel dran her. Das gibt einfach noch so ein bisschen, weißt du, es gibt einfach noch ein bisschen
etwas. Das finde ich sehr geil, ja. Und viele Leute haben dann, ich finde, Kümmel und so, finde es nicht geil, aber es hat nichts mit Kümmel zu tun.
Nein, überhaupt nicht.
Gar nicht. Was aber nicht so ist, es gibt auch die ganzen, ich tue einen Schuck malen, also selber malen, da bin ich jetzt also wirklich eigentlich, ich male meinen Kaffee selber, aber gewürzt, das müsste man eigentlich schon machen und so, ich weiss, jetzt kommen alle. Aber die ganzen Kreuzkümmel, das sind irgendwie so Samen und so, die habe ich auch mal gehabt. die sind dann so ein bisschen im Maul und dann beißt drauf und dann gibt es eine Explosion von Kreuzkümmel und dann nachher...
Ist es dann eben gleich wieder zu viel?
Ja, ist too much. Mhm. Also gemahlene Kreuzkümmel kann man aber bei uns in diesen Türkenlädeln und so, gibt es die. Das gibt's übrigens, Gewürz kaufe ich immer so in diesen Türkenlädeln. Weil wirklich? Die sind, ja, wenn ich es nicht nachhaltig kaufe, dann kaufe ich sie denen, weil die Migros ist genauso wenig nachhaltig, aber es kostet einfach 10'000 Mal mehr. Also entweder kaufe ich es nachhaltig und gebe mehr aus und dann zahle ich so viel wie der Migros und habe dafür genug. Oder in einem Türkenlädeln und kaufe mir so wirklich so...
Sackweise.
Ja, so fast sackweise.
Du hast genau. Im Keller hast so ein grosses Regal mit den Gewürzen.
Türken oder Inderlädchen, was in Zürich mehr als genug gibt. Das ist ein guter Tipp.
Mein Platz 2, bist du fertig?
Ja.
Okay. Mein Platz 2, Räucherpaprika.
Da wäre ich fast nah. Da habe ich fast nah. Aber da wäre ich fast nah. Hätte ich fast gesagt.
Ja, aber jetzt hast du es nicht gesagt. Jetzt bin ich zuerst gewesen. Ich finde, Räucherpaprika ist wirklich etwas richtig Geiles. Das ist auch, wenn so Paprikaschote, die tust du dann so trocknen und dann über dem Eichenholz räuchern. Ja. Und dann wird es gemahlen. Und dann hat man den Räuchergeschmack in den Paprika. Grandios. Du kannst Zeugs marinieren oder so. Ist einfach fein. Oder in eine Tomatensauce rein. Ich liebe es. Ich weiss, es ist nicht deine Tomatensauce. Deine Tomatensauce ist ganz puristisch. Ja. Aber ich finde das noch geil, wenn da drin ist. Love it.
Ist aber auch so etwas, was so ein bisschen jetzt mit der veganen Küche aufgekommen ist, oder vegetarischen, weil die dann halt so Räucherfleisch-Aroma wenn die irgendwie reinbringen, dann machen sie das mit Paprika. Ich finde es aber auch sehr geil. Finde ich lässig, aber ich habe irgendwie das Richtige noch nicht gefunden. Wo kaufst du das?
Ich kaufe es meistens im Bioladen.
Ja, mit welcher?
Paprika.
Der Bioladen.
Das ist einfach, ich kann dir die Marke im Fall jetzt wirklich nicht sagen, es tut mir mega leid.
Ich habe schon vom Globus gekauft und ich habe schon vom Frische Paradies. Frische Paradies gekauft und bin mit beiden noch nicht ganz zufrieden.
Heißt die nicht, ist das nicht irgendwie so, wie heißt die, Rapunzel oder so?
Ich weiß nicht, nein, das sind nicht die Eigenmarken gewesen.
Keine Ahnung. Gut. Ich müsste nachschauen.
Oder der Gewürzsultan, den gibt es auch noch. Keine Werbung. Wir sagen jetzt einfach, den gibt es auch noch. Gewürzsultan. Für mich auf Platz 2 ist... Cayenne-Pfeffer. Das kommt bei mir wie überall ein bisschen dran. Cayenne-Pfeffer. Weil es immer ein bisschen muss. Weißt du, ein bisschen Spice kommt. Das finde ich immer sehr lässig.
Cayenne-Pfeffer.
Kennst
was macht der Cayenne-Pfeffer? Was ist der Unterschied zwischen einem Cayenne-Pfeffer und einem normalen Pfeffer?
Nein, das ist ganz etwas anderes. Cayenne-Pfeffer ist wie getrocknetes und gemahlenes Chili. Ganz fein gemahlenes Chili. Das ist Cayenne-Pfeffer.
Ah, das ist Chili?
Das ist auch, ja, nein, es sind Chili. Chili ist wieder eine Würzmischung. Chili ist eine Würzmischung, wo so Cayenne-Pfeffer, Knoblauchpulver, Salz etc. drin ist. Das ist Chili und Chili-Pulver. So. Und Cayenne-Pfeffer sind Chili-Schoten, aber dann getrocknet und dann gemahlen.
Mit Meersalz und rotem Pfeffer gemischt.
Das ist Chili-Pulver?
Nein, das ist Cayenne-Pfeffer.
Sagen die da?
Das ist, ich bin jetzt schnell googeln, McCormick Mühle Cayenne-Pfeffer. Das ist jetzt eine Mischung aus Cayenne-Pfeffer, Meersalz und rotem Pfeffer.
Ja, das ist eine Mischung aus Cayenne-Pfeffer. Ja, jetzt Achtung.
Aber da steht Cayenne-Pfeffer drauf.
Cayenne-Pfeffer ist ein Gewürz aus gemahlenen Chilis. Als Grundlage dafür dienen meist die getrockneten scharfen Früchte der Chilisorte Cayenne.
Also Augen auf bei der Cayenne-Wahl. Man muss einfach schauen, dass man das Richtige nimmt. Damit man reines Cayenne hat. Reine Cayenne-Pfeffer.
Also sonst ist es nicht, genau. Wenn du eine Suppe hast oder so eine schnell ein bisschen Cayenne-Pfeffer, es ist so wie ein bisschen Säure, ein bisschen etwas Scharfes, aber das tust du nie dominant rein. Also, weißt du, das ist immer nur eine Messerspitze. Habe ich gelernt beim Chef John from foodwishes.com. Die, die es wissen, wissen es.
Ich weiß es nicht.
Es ist ein YouTube-Chef, der seit irgendwie 15 Jahren im Game ist und irgendwie, der ist einfach legendär. Chef John from foodwishes.com.
Gut. Sehr gut. Dann mache ich Platz 1, oder?
Yes.
Bist du bereit? Mhm. Wir sind wieder basic. Mein Flöckli-Salz. Also das heisst ja nicht Flöckli-Salz. Ich sage dem einfach Flöckli-Salz. Es ist so ein Meersalz.
Ein Meersalz,
wo aber nicht grob ist, sondern es sind so flache Salzflocken. Es sieht ein bisschen aus wie Schneeflöckli, aber halt aus Salz. Und das ist mega fein. Das kann man einfach roh essen. Wenn man, ja, aber sonst tue ich es eigentlich über so den Tomaten-Mozzarella-Salat rein. Kleine Dings noch. Da muss ich jetzt noch schnell einen kleinen Einschub machen. Kleiner Lifehack mit Tomaten-Mozzarella-Salat. Und zwar beim Tomaten-Mozzarella-Salat den Mozzarella nicht schneiden, sondern zupfen.
Hast du das nicht schon mal gehabt? Nein, nicht.
Das habe ich dir mal im Privaten und ich möchte, das aber, dass das alle wissen. Es ist ein absoluter Gamechanger und der Tomaten-Mozzarella-Salat schmeckt so viel besser, wenn der Mozzarella zerzupft ist. Probiert es aus, thank me later. Jawohl. Flöckli-Salz.
Flöckli-Salz, da finde ich, darum hast du so intensiv gefragt, ob man das gesagt hat, Salz zählt nicht. Und Judith hat mich komisch angeguckt, als wir das besprochen haben. Ich lasse halb durch, ja.
So es ist Flöckli-Salz, es ist nicht Kochsalz.
Ja, Salz ist Salz.
Flöckli-Salz? Nein, Flöckli-Salz ist wirklich, das ist etwas
anderes. Nein, also gut, ich lasse durchgehen. Flöckli-Salz finde ich geil. Muss man auch wieder mal kaufen. Ich habe so Amix Fleur de Sel und so. Wo kaufst du das jetzt schon wieder?
Das habe ich, ich weiss nicht, wie man es ausspricht. Malden Sea Salt. Also man schreibt Maldon. Ich habe es in einem Feinkostellerie gekauft, bei meiner Lachsfrau des Vertrauens.
Die da ist?
Die ist in Nussbaumen.
Kuratli.
Wow, du kennst die?
Ja, sicher.
Das ist die Lachsfrau. Und ja. Sie ist super. Also wirklich, die gibt es den geilsten Lachs. Und dort habe ich das gekauft, aber ich habe festgestellt, es gibt es auch im Coop.
Kein Lieblings.
Oder im Migros.
Das ist schon gut. Das ist sehr gut.
Es könnte ein Migros sein. Ich weiß es nicht mehr.
Malden Sea Salt. Für mich noch Nummer 1. Und jetzt kommt Safran.
Hey, ich hätte ihn auch fast reingenommen.
Siehst du es?
Oh mein Gott!
Sind das so einig!
Mega.
So cool! Ja,
die Kreuzchemie war bei mir Backup.
Ja, sehr schön, sehr schön. Safran für mich eine Königin der Gewürze, muss ich sagen. Auch wieder so, kostet irgendwie einen Sieg. Weil, hast du mal gesehen, wie sie das machen? Man zieht so einen Stempel von der Blüte von Hand irgendwie rausziehen.
Ah, wirklich?
Mhm. Das ist extrem aufwendig zu machen. Gibt es übrigens aber auch im Wallis. Gibt's, Safran pur.
Hast du dir auch mal ein einstündiges Video davon geschaut, wie man Safran gewinnt?
Nein, aber ich weiß es einfach. Ich weiß das einfach. Dann hast du so orange Finger, weil halt, ja, ist halt ja. Orange. Und dann trocknet es und dann tun sie es verpacken. Das ist, finde ich, immer so unglaublich verrückt, wie so ein kleiner Faden so viel kann bewirken kann in einem Risotto. Und so. Das ist extrem geil.
Oh, jetzt habe ich Lust auf Safran-Risotto.
Du bist du nicht in so einem Safran. Was backst du mit Safran? Hast du sicher irgendein Rezept mit Safran? Jetzt kommst du wahrscheinlich.
Ich habe natürlich in meinem ersten Buch «Dein bestes Brot» hat es Safranbrötchen. Tatsächlich. Die sind geil.
Ja, natürlich.
Was sonst?
Mhm.
Ja.
Und auch die gute Safran ist ganz lässig. Finde ich ganz ein lustiges Gewürz. Ganz ein tolles Gewürz. Ich brauche es wirklich zu wenig, aber ich habe mir letztens wieder gekauft und gemerkt, hey, wie fein ist denn das eigentlich. Und vor allem kann man einfach so Reis, zum Beispiel beim Reiskocher, wenn du jetzt sagen, das habe ich auch gemacht, einfach im Reiskocher, ich habe jetzt angefangen, nicht nur weiße Reis dort rein zu machen. Du tust einfach noch ein Safran-Ding rein und dann wird er schön gel und er hat schön den Safran-Geschmack. Und dann kannst du das so persische Gericht ist das extrem.
Safran ist Leben.
Sehr schön. Ganz toll. Das wäre
dürfen dich die Leute, die den Safran machen, ausnehmen?
Ja.
Das nennt man ja Safran ausnehmen.
Yeah.
Und die haben ja dann den Safran an den Fingern. Und das ist aber so wertvoll. Dürfen die Finger einfach waschen oder wird das Wasser nachher aufgefangen, trocknet und nachher das als Safranpulver noch verkauft?
Dem sagt mir, ja, nein, das ist ja Safran. Das ist ja dann das flüssige Gold vom Safran. Das füllt jetzt dann ab, das Wasser. Und das ist ganz delikat. Das ist so wie Angel's Share beim Alkohol und so. Das ist wirklich das Delikateste, was es gibt.
Und die High Society der Leute, die kaufen dann das Safran und baden drin.
Genau.
Und man sagt dem ja nachher, da bekommst du ewige Jugend durch das.
Mit so abpackte Fiolen kann man das kaufen.
Das wäre es gewesen, das kulinarische Quartett. Das kulinarische Quartett.
Wir sind auch sehr einig gewesen, das mal, muss ich sagen. Es ist nicht so lustig, wenn wir...
so harmonisch.
Das soll auch mal ein bisschen unser kulinarisches Quartett sein, nicht wahr? So, ich habe noch mal eine kleine Rubrik vorbereitet. Ich habe wieder eine neue Idee gehabt. Sie heisst «Gute Restaurants, schlecht bewertet». Und da lese ich aus Rezensionen vor. Und zwar schaue ich Google-Rezensionen anschauen und tue sie nach niedrigster Bewertung sortiere und lese dann die vor. Weil das ist ein Comedy-Gold-Grube, habe ich herausgefunden. Und zwar sind wir ins Dessin gefahren und dort gibt es auf der Achsenstrasse ein Restaurant, wo ausser dran gross steht «Bulli im Körbli». Ich weiss nicht, all die schon mal ins Dessin gefahren sind, kennen das.
Ich kann mich erinnern.
Und das ist so etwas, wo ich sage, gibt es wenige Leute, die dort schon mal sind gegessen und so. Ich habe das noch nie geschafft dort rein, aber mich nimmt es halt brennend Wunder, ob das Restaurant etwas kann oder nicht.
Mhm.
Und die guten Bewertungen sind gut, das ist auch nicht der Rede wert, aber natürlich tut man dort nach den schlechten Bewertungen sortieren und die würde ich heute gerne euch ein, zwei davor vorlesen, wo ich als besonders gut oder eben schlecht empfunden habe. Leider hat mich das Pulli im Körbli bis nach Italien verfolgt, beziehungsweise mich an jeder Raststätte wieder begrüßt. Minus Ambiente, Ameisen auf dem Tisch, Essen, Sauberkeit. Neutral, Preis, positiv, Freundlichkeit.
Oh Gott. So. Oh mein Gott. An jeder Raststätte. Also heisst er, hat noch einen Schisser gehabt?
Ja, irgend so etwas, offenbar. Ja, an jeder Raststätte wieder begrüßt.
Ich habe zuerst gemeint mit Aufstoß, aber wenn er wirklich Raststätte-spezifisch ist, dann habe ich schon das Gefühl, ist vielleicht... weißt du, nicht die grosse Empfehlung rausgeben für das Restaurant. Ja. Mach weiter. Also ist alles um das Restaurant?
Die Idee ist gut, die gute Restaurants schlecht bewertet. Ich nehme immer nur ein Restaurant.
Gut. Nächster Kommentar.
Ein Anblick grässlich und gemein. Das ist Bewertung. Finde ich nicht schlecht. Und dann da... Das ist jetzt wird's ein bisschen woke, muss man sagen. Ich war schockiert von der rassistischen kolonialen Figur neben dem Eingang. Diese Unreflexiertheit und Ignoranz betrübt mich. Das hat uns davon abgehalten, hier Gäste zu werden. Es ist gar nicht mal rein, aber es ist ein Stern.
Wie geil. Das ist konsequent. Das ist konsequent.
Das ist sehr konsequent, wirklich. Ja. Das ist gute Restaurants, schlecht bewertet gewesen.
Also.
Osterkuchen.
Osterkuchen.
Sag schnell, ist mit Reis.
Genau, das ist ein Osterkuchen, den ich mit Reis gemacht habe. Und Simon, bist du jetzt schon wieder am, du bist schon wieder am Essen. Also gut. Es ist einfach ein Osterkuchen mit Reis. Ich bin gespannt, was du dazu meinst. Ich bin noch nicht sicher, ob er gut ist. Gut. Wegen dem Backofen.
Mal schauen. Sehr zitronig. Fast ein bisschen zu zitronig.
Ist der Reis zu viel?
Ist mir ein bisschen zu viel Zitrone. Aber sonst ist er sehr gut. Ich finde nicht, dass er irgendwie schlecht gebacken wäre. Aber ich glaube, da tust du auch die Messlatte hinnehmen, da ansetzen, die unrealistisch ist.
Vielleicht. Ich bin aber sehr froh, dass er dir schmeckt, weil...
Der Boden ist nämlich gut durch. Das ist, was ist das? Ein Biskuitboden.
Das ist ein Zuckerteigboden.
Ein Zuckerteigboden. Der besteht aus...
Zucker, Butter, Ei, Milch.
Das ist kein Kuchenboden.
Das ist einfach ein Zuckerteigboden, mit dem macht man in der Bäckerei auch Spitzbuben, so die grossen.
Ah.
Und das ist der Teig und der wird häufig gebraucht, auch für zum Beispiel die Holländer-Törtli.
Die gehen wie?
Die haben so eine Mandel-Eier-Füllung und das Gittermuster oben drauf, auch mit dem Zuckerteig.
Und bin ich auch grosser Fan Holländer-Törtli.
Hey, da haben wir alle Wochen einmal müssen machen, die Holländer. Da habe ich wirklich, alle Wochen habe ich einmal Holländer gebacken.
Und das hat es nur in einem Tag gegeben, oder? Die sind für die ganze Woche dort geblieben.
Ja, die haben dann so wahrscheinlich etwa zwei Tage oder so gegeben. Aber ja, das ist der Dings. Konsistenz und Geschmack, würdest du sagen... Jetzt hat er wieder das Maul wollen, der Simon.
Erzähl ruhig noch ein bisschen weiter, wie nachher die Füllung geht.
Jetzt habe ich auch das Maul
vor. Ich weiss, wir müssen die Rubrik noch mal überdenken.
Hey, aber so kalt aus dem Kühlschrank ist er viel feiner.
Hast du ihn gestern einfach warm lötig probiert, oder was?
Gestern einen lauwarm gegessen.
Nein, der ist schon ein Kuchen, den man muss kalt essen muss.
Ja, ich finde es schon irgendwie auch. Aber allgemein Küchen sind besser, wenn sie kalt sind. Alle Küchen sind besser, wenn sie kalt sind.
Das stimmt. Das Ding, wie macht man die Füllung? Du kochst Reis. Was genau, für ein Reis? Also, Milchreis?
Genau, du nimmst einen Milchreis und dann nachher tust du den kochen. Und dann nachher tust du mit Mandelmasse und Ei und ein bisschen Zucker und geschlagenem Eiweiß. Und dann nachher wird das so auf den Zuckerteigboden aufgeklopft und
backt. Tut man den blind backen, den Zuckerteigboden?
Nein, wird alles zusammen backen.
Alles zusammen, okay. Nein, das ist sehr gut geworden. Ich finde jetzt nicht, dass er irgendwie wegen dem Ofen schlecht
ist. Viel spannender ist noch vielleicht, das ist nicht das erste Rezept, das ich gemacht habe für den Osterkuchen. Ich habe ganz in den Anfängen von meinem Blog habe ich eine Vorgängerversion von dem Osterkuchenrezept gehabt. Und dann hat mir jemand ganz enttäuscht, wenn wir schon bei den Kommentaren sind, einen Kommentar hinterlassen. Und zwar war das der Samuel gewesen. Und jetzt soll ich den schnell, ich muss den schnell vorlesen.
Ich bitte dich.
Sorry, aber dieser Osterkuchen ist alles andere als schmackhaft. Sehr unausgewogener Geschmack. Der Reis dominiert total. Die Süße fehlt komplett. Und der Mandelgeschmack geht unter. Nicht mal ein bisschen Zitronenabrieb oder Bittermandel konnten da was ausrichten. Ja, ich habe 2 Osterkuchen gebacken. Das heißt, leider doppelt so viele Zutaten verschwendet. Es ist schon erstaunlich, dass es niemand schafft, und schon gar nicht ein Foodblogger, an das Niveau der Migros-Osterküchli heranzukommen. Es ist nach wie vor wirklich mein absoluter Lieblingskommentar auf dem Blog. Ich liebe es, es ist so lustig.
Jetzt, ja. Aber, und darum hast du nicht angepasst, jetzt hast du zu viel Zitronenabrieb für meinen Geschmack drin.
Also das Rezept angepasst habe ich schon länger, jetzt habe ich es einfach nochmal nachgepackt für ein Reel machen auf Instagram. Dass man einmal noch sieht, wie ich das mache, weil es ist halt schon ein bisschen aufwendiger Kuchen. Du musst den Zuckerteigboden machen, du musst die Füllung machen, Mandelmasse noch im besten Fall machst du sie selber. Und dann brauchst du ein bisschen mehr Zeit.
Das ist ein bisschen Aufwand. Ja,
genau, aber nein, das Rezept habe ich vor irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Jahre angepasst.
Ja, ich finde ihn sehr gut. Und tatsächlich hat der Samuel, er hat einen Punkt. Weil die Migros-Osterküchli, die sind ein Ding. Mhm. Das ist so ein bisschen, wirklich, ich weiss nicht, Fasnachtsküchli und Osterküchli ist echt ein Ding, das Migros industriell herstellen kann, wo so ein bisschen ihr Geheimnis ist, so, weißt
du? Mhm. Ja, es stimmt, man hört wirklich viel Gutes von diesen Migros-Osterküchli.
Ja. Allerdings finde ich auch den sehr gelungen. Also ich muss sagen, für das, wie er ist, jetzt auch verglichen mit dem Migros-Osterküchli 475. Ja.
Und dann ist es noch etwas Süßes.
Es ist etwas Süßes, ja.
Also ich danke vielmals.
Eben, siehst du, mittlerweile. Brennt uns ein,
Komme ich mit dem zu schlagen? Ein 475 ist für mich absolut gut.
Mir gefällt vor allem, dass der Boden schön knusprig, also ja, der ist nicht lepprig, oder? Das ist noch oft so bei so Küchen, die dann nachher unten so einen Teigboden haben. Und der Zitronenabrieb, der mir ein bisschen zu viel war, da hätte man vielleicht, aber vielleicht war es dann noch das erste Stückchen, das jetzt gerade ein bisschen zu zitronig war, würde ich ein bisschen zurückbuchstabieren, sonst ist es sehr gut. Ja. Weinbeere könnte es für mich auch noch ein bisschen mehr drin haben. Aber das ist mein Geschmack.
Da würden dir ein Haufen Leute nicht widersprechen, aber mit der Zitrone, vielleicht muss ich das als Tipp noch ergänzen. Simon sagt, nur die Hälfte der Zitronenmenge verwenden.
Geheimtipp von Onkel Simon.
Das tun sie so. Hey, nein.
Das ist unser kleines Geheimnis. So, und damit wären wir schon bereits in der letzten Rubrik. Jetzt bringen wir noch mal ein bisschen Dampf in die Runde. Wir machen nämlich jetzt das. Kann man beim Sex und beim Kochen sagen. Wer fängt an? Du bist letztes Mal,
Ich habe abgelauset und angefangen und jetzt bist du dran.
Also das Mal wird, vielleicht habe ich sie wirklich alle verschossen, wenn ich den gebracht habe. Ich glaube, dann habe ich alle verschossen. Dann habe ich wirklich alle verschossen.
Irgendwann ist die Kategorie am Ende.
Ja, es könnte auch sein,
dass Ich habe eine Liste, ich gebe dir ein paar von meinen.
Also gut, es könnte sein, dass das der Nagel in Sorge ist für diese Rubrik. Das weiss man noch nicht so genau. Aber, Achtung.
Ich bin gespannt.
Ah, das ist ja wie bei Mami. Es könnte sein, dass das der Nagel in die Sorge ist von der Rubrik. Es tut mir leid.
Simon, du bist ein Elendswerk. Das geht ja gar nicht. Oh mein Gott.
Ich habe gesagt, ich habe dich gewarnt. Ich habe alle gewarnt. Ja.
Okay. Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt erfassen wieder.
Es tut mir leid. Ich habe es heute im Zug überleitet. Ich habe gedacht, ich bringe es jetzt einfach.
Also schau, ich versuche jetzt mein Gleich auch noch hinten nachzuschieben. Hey nein, das schmeckt heute so grusig. Ich bringe das fast nicht ab.
Ich glaube, das ist eher etwas, was realistischerweise passiert. In den Schlafzimmern von Schweizerinnen und Schweizer.
Oder halt auch in der Küche.
Oder in der Küche von Schweizerinnen und Schweizer.
Gerade wenn so ein Reis Casimir oder so serviert wird. Mit den Dosenfrüchten.
Wow.
Jesus, Maria und Josef.
Das war die vierte Folge von Auftischt Sternstunde Kulinarik. Frisch bei euch in die Bachstube. Frisch auf eure Ohren. Immer am Montag. Auftischt Sternstunden der Kulinarik. Kulinarische Sternstunden. Sternstunde Kulinarik, so heisst es.